Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich bin froh, mal wieder hier zu sein. Ich war wirklich 4 Wochen, ich glaube, ich war schon lange, es war schon seit Jahren das erste Mal, ich glaube, ich so lange weg war. Letzte Woche waren wir in Dresden und es war halt so, direkt nach unserem Urlaub hatten wir ein Heilungsseminar in Dresden vereinbart und ich war mit ein paar ganz tollen Leuten in Dresden und wir durften dort den Vineyard-Gemeinden, da gibt es 3, da gibt es also die Kraftwerk Vineyard Dresden und Vineyard Dresden und Röhrsdorf Vineyard Dresden, also diese 3 Gemeinden zusammen und wir durften dort über Heilung sprechen. Und den Kalender wollte ich jetzt gar nicht zeigen, ich weiß gar nicht, ob der da ist, ja doch, klar. Ich möchte euch am Anfang vielleicht eine Geschichte erzählen lassen von jemandem, der ein Zeugnis gegeben hat. Ja. Und ich hoffe, das kommt gut rüber. Sie war eine der Teilnehmer bei dem Seminar und die erzählt uns folgende Geschichte.
Hallo, ich bin Ina Emit. Wir haben sehr, sehr viel Krasses erlebt auf der Straße und beim Seminar selber und im Gottesdienst heute. Und das, was Stärkste für mich, das Beeindruckendste war, dass gestern eine Frau kam, eine Freundin von mir, die ist so um die 60. Die kann zwar ein paar Schritte laufen, aber nicht so gut. Sie ist im Rollstuhl und hatte vor 15 Jahren einen Schlaganfall und auch die ganze rechte Seite ist ziemlich gelähmt. Und gestern wurde sie hier reingeschoben oder kam hier rein. Für sie war alles sehr neu, aber ihr der Lobpreis hat ihr total gefallen. Also ich habe gemerkt, irgendwas in ihrem Inneren berührt sie. Jesus hat sie berührt und dann wurde für sie gebetet und dann hat sie gesagt, sie spürt so ein Kribbeln in der rechten Hand und so eine Wärme und auch im rechten Bein. Und da haben wir wirklich gesehen, wie die Hand sich geöffnet hat. Sie konnte dann die Hand öffnen und sie konnte Bewegungen machen mit der Hand, die sie 15 Jahre lang nicht machen konnte. Halleluja, also ich kann echt nur staunen und über Gott. Und zu dem Ohr hat sich auch noch was getan, sie konnte sehr schlecht hören oder relativ schlecht hören auf dem linken Ohr. Ihr wurden die Hände aufgelegt und dann hat sie plötzlich so gut gehört, dass jemand so ein leises Geräusch gemacht hat neben dem Ohr und sie konnte das hören, sie kann es immer noch hören. Ja, und das Allerbeste war, sie hat sich bekehrt an dem Abend. Halleluja.
Ich bitte um Entschuldigung für die Tonqualität. Können wir demnächst doch mal anders organisieren. Aber es war einfach so, wir haben viele wundervolle Dinge erlebt, dass Menschen einfach berührt wurden von Jesus. 2 Leute, die der eine hatte auch 15 Jahre Reflux, chronisches Magenschließsyndrom. Und der wurde geheilt und jemand anders eben auch, die hatte zusätzlich noch ein Problem am Darm, die wurde geheilt und insgesamt, wir haben allein nur wir als Gruppe haben 26 verschiedene Heilungen zusammengetragen, aber das war noch viel mehr. Also Gott hat sich verherrlicht, Jesus hat die Dinge getan und das Beste daran war, er hat es durch die Leute selbst getan, die haben gebetet oft für die anderen und das zeigt also, dass diese Multiplikation da drin war und das hat uns gut gefallen. Deswegen war ich nicht hier, es war schon lange ausgemacht und dann kam alles andere eben so. Ich möchte heute über etwas sprechen, da könnt ihr dann auch so ein paar Urlaubsbilder mitsehen, weil ich gerne immer aus dem heraus rede und das gerne verkünde, was Gott gerade zu mir spricht oder zu uns spricht. Und ich habe im Urlaub 2 Bücher gelesen, die ich beide hochinteressant fand. Das eine ist von dem Propheten John Paul Jackson, Vermeidbare Verluste. Und ich würde es wirklich jedem Fürbitter empfehlen zu lesen, weil es ist ein Hammerbuch. Er schreibt da sehr viel Klarheit und Wahrheit, bringt er da rein in die Gebetsarbeit und das ist wirklich sehr lesenswert. Auch hat mich das zu vielen Gedanken in dieser Predigt inspiriert. Das Zweite, das hat Detlef ja schon gesagt letzten Sonntag, wir haben zurzeit dieses Buch über Finden, Fördern, Freisetzen, dieses apostolische Buch über wie wir verstehen von den Diensten, was eben der Vater mit 2 T geschrieben hat. Und das ist auch Teil dieser Predigt. Und zwar geht es mir um den Bau des Hauses. Und das Haus, das ich meine, ist die Gemeinde. Und wenn ihr dort schaut, was ihr dort seht an Steine, das sind die Trümmer des herodianischen Tempels. Das sind die Steine, die oben vom Tempelberg runtergeworfen wurden, unten auf die Prachtstraße einschlugen. Und seit 2000 Jahren liegen die dort. Und heute Morgen in der Losung steht, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, steht dieser Text, Haggai 2, Vers 9. Es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden, als die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Jerusalem heißt ja eigentlich übersetzt Stadt des Friedens. Und leider fehlt genau der in dieser Stadt. Es gibt weder auf religiösen Ebene Frieden, noch gibt es zwischen Palästinenser und Juden Frieden oder noch mit anderen irgendwelchen Gruppen. Eigentlich ist es, straft die Stadt ihren Namen Lüge. Ja? Also man muss wirklich sagen, es ist genau das Gegenteil. Aber es gibt eben eine Verheißung Gottes. Und dieser Punkt hier, dieser Haggai-Text, der Haggai ist das zweitkleinste Buch im Alten Testament, also wirklich nur, könnt ihr schnell durchlesen nachher, 2 Kapitel, 2,5. Ja. Und dieser Haggai, der lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Und zwar genau in der Zeit, wo der persische König oder persische Herrscher den Juden erlaubte, wieder nach Jerusalem zu gehen und dort den Tempel wieder neu zu bauen. Und in dieser Zeit prophezeit Haggai und er gibt insgesamt 4 Prophezeiungen. Also das Buch hat 4 Prophezeiungen, die er dem Volk Israel mitgibt. Im Wesentlichen dreht es sich darum, dass er das Volk Israel ermutigen möchte, weiter an dem Tempel zu bauen. Denn das Volk kam zurück und ihr müsst euch vorstellen, der salomonische Tempel, der hatte enorm viel Prachtfülle. Der salomonische Tempel war sehr, sehr groß und schön und geschmückt. Wir haben mehrere Führungen von Juden mitgemacht. Wir waren unten auch an der West Wall. Das heißt, da gibt es so ein Tunnelsystem, durch die sie ausgebuddelt haben, wo sie dich durchführen. Da werden wir auch noch Bilder von sehen. Und dann ist es interessant, wie jüdische Menschen über den Tempel sprechen. Für sie, von ihrem Verständnis, ist der Tempel der einzige Ort auf der Erde, wo eigentlich die Gebete erhört werden. Es ist the gate to heaven. Das ist die Himmelstür und die ist genau dort, wo der Tempel stand. Und wenn deine Gebete, die sagen dir das knallhart, also wenn du an der Klagemauer stehst und dort betest, dann werden deine Gebete erhört. Aber nur dann. Ja? Also es ist ihnen super, super wichtig, dass du verstehst. Und das muss man so sehen. Also der ganze Fokus des jüdischen Glaubens, der fokussiert auf den Tempelberg und er fokussiert dort auf eine Stelle, nämlich dort, wo das Allerheiligste war. Das ist der Ort, an dem Gebete hundertprozentig erhört werden. Weil das ist die Tür zum Himmel. Und nicht drüber lächeln, weil da steckt eine ganz große Wahrheit drin. Nämlich die Wahrheit, dass auf dieser Truhe, auf dieser Bundeslade, die Gott hat anfertigen lassen, war ja die Gegenwart Gottes. Und wenn du was in der Gegenwart Gottes sprichst, dann ist das natürlich das Tor zum Himmel. Und sie haben eben diese Gegenwart Gottes auf die Truhe fixiert, also auf den Deckel, auf diesen Deckel der Gnade, auf diesen Golddeckel, dort ist die Gegenwart Gottes. Und wenn man dort spricht, und sie haben jetzt wirklich, da wo wir drin waren, sie haben die ganze westliche Seite des Tempels unterirdisch aufgeräumt. Das heißt, du gehst rein und du läufst dann an der ehemaligen untersten Grundmauer des herodianischen Tempels entlang, kommst sogar an eine Tür, an einen Eingang, der noch existiert, das Tor Judas existiert noch, aber ist natürlich verfüllt bis oben hin und da können sie nicht einfach weggraben, sonst brechen die Häuser oben drüber weg und dann gäbe es Krach. Also von daher steht es noch so, aber durch dieses Tor ist Jesus garantiert gelaufen. Und du gehst da unten lang und siehst, wie massiv dieser Tempel gebaut ist und dann kommt so eine Stelle und dann sagt sie, wir sollten jetzt auf diese Stelle besonders achten. Das ist nämlich die Stelle, die genau in einer Linie mit dem Allerheiligsten steht. Und das ist der Gebetsplatz der Frauen. Da dürfen also die Männer gar nicht beten, da dürfen nur Frauen beten. Also ihr merkt schon, Frauen, ihr seid viel näher an der Gegenwart Gottes dran. Und wir haben dann auch drüber gesprochen, ich habe sie gefragt, wo vermutest du denn, hat Jeremia diese Bundeslade versteckt, als die Babylonier die Stadt eingenommen hat? Und dann sagt sie, sie hat selber die Bilder gesehen. Es gibt Scans von dem Untergrund dieses Tempelbergs und da gibt es Hohlräume, an die man nicht rankommt. Und sie vermutet, dass, und man weiß, dass sie aus der Zeit vom König Jerobeam sind, also dass dort vermutlich die Bundeslade versteckt ist und dass sie dann glauben, dass wenn sie jetzt in diese Richtung beten, dass es genau dorthin kommt. Ihr hört mich das nicht belächeln, sondern die haben noch was nicht verstanden, aber das versuche ich ja zu erklären. Wir sehen hier zwei Modelle vom Tempel, sie weichen ein bisschen ab. Also das ist das untere, also von euch aus rechts unten, ist das Tempelmodell, das heute bevorzugt wird, wo man also auch diese ganzen Rampen und Eingänge sieht, die es gegeben hat und man sieht heute noch die Spuren davon. Und links ist das Modell, was wir im Davidson Center gesehen haben. Es ist für mich immer interessant, weil da gibt es diese Außenmauer, durch die man zum Goldenen Tor reinreiten konnte. Damals am Palmsonntag ist das wieder relevant, wo Jesus nämlich den Eingang nach Jerusalem, da heißt es, er ritt nach Jerusalem rein. Das hat mich immer gedacht, der Tempel ist jetzt nicht direkt Jerusalem. Und dann ist jetzt hier, da zeigt es, dass vorne dran eine Mauer war mit einem Eingang. Also er, und da beginnt schon Jerusalem. Und deswegen, er ritt wirklich nach Jerusalem ein, ging dann aber gleich in den Tempel. Lange ist vielleicht nur für mich interessant, aber es war für mich interessant. Interessant ist, dass diese Prophetie von Haggai in dem Moment ausgesprochen wird, wo das Volk völlig entmutigt ist, denn sie haben Riesenprobleme. Sie haben zum einen Probleme nach außen, weil der Gouverneur, der syrische Gouverneur, der assyrische Gouverneur, der hat überhaupt keinen Gefallen an den Juden. Er möchte gerne verhindern, dass die den Tempel wieder aufbauen und bedroht sie. Und zum anderen haben sie ein Problem nach innen, weil die Juden sind frustriert, müde und wollen nichts investieren. Deswegen spricht Haggai ganz viel über Geben und Segen und dass, wenn sie nicht wirklich anfangen, das Haus des Herrn zu bauen, müssen sie sich nicht wundern, dass Gott sie nicht segnet. Also das ist so der Kontext dieses ganzen Briefes, dieses ganzen Buches. Und in dieses hinein ist diese Prophezeiung. Es soll die Herrlichkeit des neuen Hauses größer werden als die des ersten. Und das ist auch tatsächlich passiert. Denn wir sehen jetzt hier in diesen Bildern den herodianischen Tempel. Und der herodianische Tempel ist eigentlich die, sagen wir mal so, das ist das Upgrade von dem Tempel, den Nehemia gebaut hat. Und der war so schön, dass er in seiner Herrlichkeit tatsächlich die Schönheit des ersten Hauses, nämlich des salomonischen Tempels, überstrahlt. Dieser Tempel, den Herodes dahingelegt hat, der schlägt alle Rekorde. Es war eines der größten und gewaltigsten Bauten seiner Zeit. Der Haupttempel war einer der höchsten Gebäude, die zu der Zeit errichtet wurden. Also das war von Weitem sichtbar, dieses Heiligtum. Und es war mit Gold verziert so sehr, dass die Jünger total verzückt waren. Als Jesus den Tempel verließ, heißt es hier in Matthäus 24, Vers 1, und als er den Tempel verließ den Tempel und war im Begriff wegzugehen, da traten seine Jünger zu ihm und machten ihn auf die Pracht der Tempelbauten aufmerksam. Das alles beeindruckt euch nicht wahr, sagt Jesus, doch ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Also diese Prophezeiung von Haggai, die zu seiner Lebzeit nicht nachvollziehbar war, weil es so jämmerlich war, der Anfang. Wisst ihr, die haben halt mit den zerbrochenen Steinen des salomonischen Tempels einen viel kleineren Tempel wieder versucht aufzurichten. Und dann fehlte es an dem und fehlte an dem. Und das war jämmerlich. Und die Leute waren verzagt. Und da drin spricht Haggai eine Prophetie und sagt, Gott sagt euch, dass dieses Haus, an das ihr jetzt arbeiten sollt, wo ihr euch investieren wird, das werde ich herrlich machen. Und bang, spätestens bei Herodes dem Großen war das erfüllt. Und zwar so sehr erfüllt, dass es die Jünger bis zum Geht nicht mehr beeindruckt hatte, wie viel Gold, wie viel Silber, was wir sollen. Heute noch, die ganze El-Aqsa-Moschee, all die ganzen Dinge, die da erbaut sind, die profitieren heute noch von den Säulen, die damals errichtet wurden und gebaut wurden. Also im Grunde genommen ist sowohl der Felsendom wie auch die El-Aqsa-Moschee aus den Trümmern, die sie gefunden haben, errichtet worden. Das heißt, sie haben die Baubestandteile, das Baumaterial, was Herodes der Große dort verbaut hat im Tempel, das haben sie benutzt. Das haben sie gefunden. Die haben die Säulen halt, da gibt es überall Säulen, und die haben die besten ausgesucht und dann haben sie draufgebaut. Das erkennst du an den Kapitälen, die sie gewählt haben, weil diese Kapitälen sind eigentlich römisch und nicht arabisch. Und von daher weißt du, die haben also die römischen Kapitäle, so oben das Stück, wo nachher die Last drauf sitzt, die haben die eingesetzt und haben einfach benutzt, haben gesagt, super, da liegen genug rum, können wir nehmen. Und deswegen auch, selbst in der Mauer findet man eingebaut die Säulen, die eigentlich ursprünglich aus der Säulenhalle von Salomon waren. Also so ist der Fall. Aber hier rechts seht ihr die Trümmern der Steine, die von oben runtergeworfen wurden und die den Punkt dokumentieren, wie Jesus sagt, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und tatsächlich, es blieb kein Stein auf den anderen. Alles abgeräumt. Der ganze herodianische Tempel, bis zu seinen Grundmauern, also bis auf die Grundmauern, die stehen noch, zerstört. Und hier, was übrig bleibt, ist zum einen diese Klagemauer auf der Seite. Das ist ein kleiner Abschnitt des ehemaligen Tempelberge, also Tempelanwesens, ein ganz kleiner Ausschnitt, wo die Juden heute beten. Und hier mitten auf dem Tempelberg, wo das Allerheiligste war, diese Aufnahme, dass ich die gekriegt habe, das hat viel lange Geschichte. Aber das ist der Berg, das ist der Felsen, auf dem Abraham beinahe seinen Sohn Isaak geopfert hatte. Das ist nämlich der Ort, wo das Allerheiligste des salomonischen Tempels stand. Es ist der Ort, wo zuerst die Stiftshütte drauf aufgeschlagen wurde, wo David drin angebetet hat, ist genau auf diesem Felsen. Und dieser Felsen, der da unten drunter ist, deswegen heißt oben drin, oben drüber, das mit dem goldenen Kuppel, heißt Felsendom. So von uns Europäern so benannt. Eigentlich heißt das anders. Aqsa-Moschee, glaube ich. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Moschee steht genau über dem Heiligtum und die Juden stehen unten an der Mauer und dürfen nicht hoch auf den Tempelberg. Merkt ihr, wie diese Prophezeiung Jesu so grundlegend eingetroffen ist? Und zuerst, also die ersten, die an dem Haus des Herrn gearbeitet haben, war Abraham und Mose. Abraham durch seinen fundamentalen Glauben, bereit zu sein, alles zu geben, was Gott ihm gegeben hat, damit er Gott gehorsam ist. Dann Mose, der die Stiftshütte errichtet, aus dem heraus, was er bei Gott sieht. Dann David, der die Pläne Gottes bekommt, auf diesem Felsen von Gott, wie der salomonische Tempel aussehen soll. Dann Salomon, der ihn ausführt. Und dann Nehemia, der nach der Zerstörung durch die Babylonier diesen Tempel wieder aufrichtet. Herodes der Große, der dann den Schmuck macht. Und dann kommt wie eine Zäsur, dass Jesus sagt, das war's bis jetzt. Und dann beginnt ein neuer Zeitpunkt, weil Jesus sagt, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn her ist dies geworden und es ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben, die seine Früchte bringt. Das heißt, Jesus hat sich selber als diesen Baustein gesehen und da gibt es tatsächlich unten an der Seite von diesem Tempelbau gibt es einen massiven Quader. Dieser Quader ist 13,6 Meter lang, 4,5 Meter breit und 3 Meter hoch. Sein Gewicht sind 550 Tonnen. So, ein Kran, der das hebt, ich habe einen Kran gesucht, der 550 Tonnen hebt. Es gibt Kräne, die mehr heben, aber es gibt dieser Kran, der hat gerade so ein großes Schiff am Wickel gehabt und hat ein komplettes Schiff hochgehoben, das wog dann auch 550 Tonnen. Also dass wir nur mal eine Vorstellung kriegen, was für ein massives Gewicht ist. Und das ist so ein Stein, den die eingebaut haben, um das Fundament des Hauses Gottes zu festigen. Dieses Fundament, was da unten liegt, dieser Stein ist bestimmt da eingebaut. Man weiß übrigens, keiner hat eine Ahnung, wie die den da hingeschleppt haben. Also es gibt bis heute niemanden, der eine vernünftige Theorie erklären kann, wie die damaligen Arbeiter in der Lage waren, 550 Tonnen zu bewegen. Keine Ahnung, wissen sie einfach nicht. Dieser Quader ist da eingesetzt worden, sicherlich um den Grund zu festigen, damit darauf eben dieses Prachtbau errichtet werden kann. Und vielleicht hat Jesus, ich bin mir sicher, dass Jesus gewusst hat, dass er hat ja diese Quader gesehen. Und vielleicht war Jesus vor diesem Quader gestanden und hat gesagt, den Stein, den die Bauleute verworfen hatten, hat meint sich damit. Der ist so groß und so massiv, der wird jetzt zum Eckstein. Und zwar für einen neuen Bau, weil dieser alte Bau sich geweigert hat, diesen Stein zu akzeptieren. Versteht er die Logik dahinter? Und dann sagt er, und das Reich Gottes wird genommen werden und wird einer anderen Nation gegeben. Und diese Nation ist die Nation der Kinder Gottes, ist die Nation der Leute, die einen Passport des Himmels haben, weil sie Jesus Christus als ihren Erlöser angenommen haben. Nur damit wir verstehen, was da für eine Logik dahinter steht. Und so ist es. Wenn du Jesus annimmst, gehörst du zu dieser neuen Nation. Und die Prophetie über diese neue Nation ist, sie werden ihre Frucht bringen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist Frucht? Und wir haben heute darüber gesprochen, Frucht ist zum Beispiel, ja, dass Menschen sich entscheiden. Aber eigentlich ist die wahre Frucht, abgesehen jetzt von diesen sichtbaren Dingen, ist es nämlich gar nicht so, dass der, bei dem sich die Leute nicht bekehren, dass der keine Frucht bringt. Ich kann dir eine Definition von Frucht sagen, woran du dich messen kannst. Frucht in deinem und in meinem Leben ist, wenn du die Sehnsucht Gottes, die er für dich hat, erfüllst. Nochmal. Frucht im Sinne Gottes ist, wenn du die Sehnsucht, die Gott für dein Leben hat, erfüllst. Das musst du gar nicht mit anderen vergleichen. Es ist wichtig, ob du deine Frucht bringst, die Sehnsucht, die Gott in dein Leben hat, dass du die erfüllst. Ihr seid so ein bisschen komatisch. Das war jetzt wirklich eigentlich ein ganz guter Satz, würde ich sagen. Wisst ihr, hier in dem unteren Bild seht ihr die Treppenstufen, über die Jesus bestimmt gegangen ist, ziemlich sicher. Und vielleicht hat er auch auf diesen Treppenstufen diese Dinge gesagt. Wenn du da in Jerusalem bist, ich bin ganz bestimmt nicht für Religion, aber dann wird dir sehr deutlich, sehr plastisch, wie das ausgesehen hat vielleicht zu der Zeit Jesu und wie real er diese Dinge meint. Er hat ganz klar dem Volk Israel gesagt, ihr verwirft den Baustein, den wichtigsten Baustein in eurem Leben. Und ich muss euch sagen, der wird zum Eckstein werden, der wird zum Grundstein werden für dieses neue Haus Gottes. Und dieses neue Haus Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi. Wir sind dann rübergefahren nach dem Norden Israels, nach Caesarea Philippi, nicht zu verwechseln mit Caesarea Maritim. Maritim liegt am Mittelmeer, Caesarea Philippi liegt ganz im Norden Israels, direkt umgeben von Minenfeldern, weil danach ist nur noch ein Berg und dann ist Syrien und Libanon. Und dort in diesem Caesarea Philippi hat Jesus was Bedeutsames gemacht, nämlich in dieser Gegend, da ist Jesus unterwegs und dort fragt er seine Nachfolger und sagt, wer glaubt ihr oder was sagt ihr, dass die Menschen über mich sagen, wer ich bin? Und dann meinen einige Leute, einer sagt, ja, die glauben, du bist einer der alten Propheten oder du bist der auferstandene Johannes der Täufer, der wieder lebendig geworden bist oder du bist Elia. Und dann fragt er sie letztlich, und was glaubt ihr? Und dann platzt Petrus hervor und sagt, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und das Haar des Fortes werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Dieser Punkt, warum das so entscheidend ist, dass Jesus das an dem Ort sagt, kann ich folgendermaßen erklären. Wenn du den Ort heute besichtigst, dann siehst du dort immer noch den Pan-Tempel. Pan ist ein griechischer Gott, der wird meistens so dargestellt, wie bei uns heutzutage der Teufel dargestellt wird, mit Hörnern und mit Pferdefuß. Ja? Dieser Gott hatte die Eigenschaft, sich zu verstecken und urplötzlich aufzutauchen und die Leute zu Tode zu erschrecken. Daher kommt der Begriff Panik von Pan. Also Panik ist nie von Gott. Nur mal so als nebenbei, es war kostenlos. Panik ist nie von Gott. Und dort an diesem Heiligtum steht gleich nebendran ein Zeus-Tempel. Ich meine, was da noch steht, sind ein paar zerborstene Steine. Und nebendran steht der Nymphentempel, der ist auch nicht mehr so gut in Schuss. Aber damals, zur Zeit Jesus, war diese ganze Ortschaft erfüllt von dem Teufel, seinem Worship, von den Dämonen-Worship. Und Jesus sagt, mitten in dem Ort von dem Dämonen-Worship, sagt Jesus, auf dir, Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten dieser Hölle hier, die werden euch nicht überwinden. Das ist ein Hammer. Das war ein Statement von Jesus, was er von Gemeinde denkt. Und es ist deswegen interessant, wenn man die Gemeinde, wenn man die Landkarte von Israel nimmt, ist die Landkarte eine Predigt. Und in dieser Landkarte spielen bestimmte Dinge eine Rolle, zum Beispiel der Jordan. Der Jordan repräsentiert eigentlich den Fluss des Heiligen Geistes. Und die Quelle des Jordans ist genau in Caesarea Philippi, an dem Ort. Da kommt nämlich aus vom Hermongebirge unterirdisch aus diesen Heiligtümern die Quelle raus. Und dort macht Jesus das Statement, auf dir baue ich meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden diesen Ort, die Gemeinde, nicht überwinden. Und es ist der Beginn des Jordans, der dann die ganze Ebene durchfließt. Und wir sehen hier den Wasserfall vom Jordan letztlich, der dort, das ist einer der großen Zuflüsse zum Jordan, der dort eben symbolisiert für mich genau das, was Jesus dort gesagt hat, die Gemeinde, die er initiiert, die anstelle des alttestamentlichen Tempels tritt, die jetzt der neue Tempel Gottes ist, das findet dort seinen Anfang. Und ich glaube nicht, dass Jesus von ungefähr das an diesem Ort gesagt hat, sondern ich glaube, dass er das mit Absicht dort gesagt hat. Weil es der Ort ist, wo dieser Strom entspringt und dieser Strom symbolisiert geistliches Leben. Und deswegen ist es ein starkes Statement. Und dann meint der Paulus dazu in Epheser 2, 19, Vers 22, so seid ihr nicht mehr Gäste und Fremdlinge, weil die Griechen hatten am Anfang so ein bisschen Probleme, die griechgläubig gewordenen Leute hatten ein bisschen Probleme, sich so in dem ganzen Hebräischen wiederzufinden. Und er sagt, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Verstehen wir? Also das ist nicht die Erfindung, das habe ich nicht erfunden, sondern Jesus hat diesen Zusammenhang erfunden und hat gesagt, ich bin der Baustein, den die Bauleute verwerfen, ich werde zum Eckstein und ich werde zum Eckstein eines neuen Tempels. Und ihr alle, die ihr an Jesus Christus glaubt, gehört zu diesem Bau und ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Und das meint zwei Dinge. Einmal die Apostel und Propheten, die uns vorausgegangen sind, aber auch die Apostel und Propheten, die heute wirksam sind in dieser Zeit. Denn das, so wie Detlef es auch letzte Woche gepredigt hat, die Zeit, wo Propheten und Apostel, Hirten, Lehrer und was weiß ich, welche Bevollmächtigungen Gottes unter uns wirksam sind, die Zeit ist eben nicht vorbei, sondern die ist jetzt. Und wir werden aufgebaut auf diesen Felsen, der Christus heißt. Er ist die Grundlage für unser Heil, für unsere Befreiung. Und das, was die apostolische Lehre ist, das ist die Lehre der Bibel. Das, was in der Bibel niedergeschrieben ist, die Briefe, die Evangelien, ist die Lehre der Apostel. Die bestätigen die Wahrheit der Propheten im Alten Testament. So ist das ein fortlaufender Kontext, ein fortlaufender Gedanke, den hier weitergeführt wird. Der erste, erst die Stiftshütte, dann der erste Tempel, schön anzuschauen, dann der zweite Tempel, noch schöner anzuschauen. Aber es reicht nicht, um wirklich die Gegenwart Gottes auf dieser Erde freizusetzen. Es reicht nicht, damit Gott verfügbar wird für die Menschen auf dieser Erde. Dazu muss Jesus kommen. Er muss die Schuld wegnehmen und die Juden haben es leider nicht erkannt. Sie werden es aber erkennen, das sagt die Bibel auch deutlich. Und weil sie es nicht erkannt haben, haben wir jetzt die Gnade bekommen, auf diesen Felsen aufgebaut zu werden, egal von welcher Nation. Und wir dürfen quasi unsere Staatsangehörigkeit wechseln von Deutsche zu Königreichsbürger, von Nigerianer zu Königsreichsbürger. Bürger, von Ghana-Leute zu Königreichsbürger, von Paraguays zu Königreichsbürger, von Franzosen zu Königreichsbürger, von Italienern zum Königreichsbürger. Es ist nämlich völlig Wurst, aus welcher Nation du kommst. Es ist wirklich vollständig egal, aus welcher Nation du kommst. Du hast eine neue Nation und in dieser neuen Nation müssen wir miteinander das Haus des Herrn bauen. Was wir hier sehen, ist nichts Spektakuläres im Hintergrund, auf den ersten Blick. Wenn du dich dem Haus näherst, wo das steht, dann findest du zuerst so ein flaches Dach und da sind außen Zäune rum. Und ansonsten ein vermüllter Platz. Und dann näherst du dich und guckst rein und dann siehst du diesen komischen Runtergang. Und das ist eine der allerältesten und ersten Kirchen der Christenheit überhaupt. Wie die Verfolgung in Jerusalem ausgebrochen ist, haben sich die Christen unter Tage versammelt an diesem Ort. Der Tempel wird im Jahr 70 zerstört, bis auf die Grundmauern. Aber die Gemeinde Jesu Christi, die gibt es heute noch und größer als je zuvor. Vielleicht nicht in Deutschland, aber weltweit. Deswegen sollen auch wir nicht die kleinen Anfänge verachten, die mühsam so sind. Und wir sollen wieder begreifen, dass der Dienst von Menschen innerhalb der Gemeinde wichtig ist. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, 1. Korinther 12, Vers 28 bis 30. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Und dieses griechische Wort Titemi, das hat ganz ehrlich, Gott hat Menschen auf einen Platz gesetzt, wie man Steine setzt in einem Bau. Und da hat jeder seine unterschiedliche Funktion. Du kannst ein Fenster nicht aus so einem Quader machen. Und wir müssen begreifen die Sinnfälligkeit, wie sehr Gott in seinen Gedanken, in Gemeindebau involviert ist, dass er versucht, die richtigen Leute an der richtigen Stelle zu platzieren, so wie er sie gemacht hat, damit sie bestimmte Lasten tragen können, bestimmte Dienste tun können und damit sie garantieren, dass dieser Bau auch was wird, dass Stabilität entsteht. Und das kann man hier lesen. Er sagt, der Paulus schreibt, Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten, mancherlei Zungenrede. Sind sie denn alle Apostel? Sind sie alle Propheten? Sind sie alle Lehrer? Haben alle die Kraft, Wunder zu tun? Haben sie alle Gaben, gesund zu machen? Reden sie alle in Zungen? Können sie alle auslegen? Und wenn man eine Gemeinde anguckt, so also mit so einem Polaroid-Foto, Klick, wird man feststellen, die Momentaufnahme, nein, im Moment können noch nicht alle in Zungen reden. Im Moment können noch nicht alle prophetisch reden. Das meint Paulus hier. Und im Moment gibt es Leute, die sind halt eher apostolisch unterwegs, eher prophetisch unterwegs, eher lehrmäßig, eher evangelistisch unterwegs. Und es macht überhaupt keinen Sinn, sich mit den anderen zu vergleichen, sondern es macht total Sinn, dass du die Sehnsüchte Gottes, die er in deinem Leben hat, dass du die erfüllst. Denn das heißt Frucht. Von dir wird nichts verlangt, aus dass du Frucht bringst, dass du die Sehnsüchte Gottes erfüllst. Denn Gott darf seine Sehnsüchte ausleben, vor unseren Sehnsüchten. Einverstanden? Also wenn ich genau bin, wofür Gott mich geschickt hat, wenn ich genau das geworden bin, wofür Gott mich gesetzt hat, dann bin ich 100% erfolgreich. Dann bin ich so erfolgreich wie Billy Graham, dann bin ich so erfolgreich wie Rodney Howard Brown, dann bin ich so erfolgreich wie Billy Johnson, wie all diese Jungs und Mädchen, wie Catherine Kuhlman, damit ein Mädchen dabei ist. Versteht ihr? Wenn ich genau das werde, wozu Gott mich berufen hat, wo Gott mich gesetzt hat, dann habe ich 100% geliefert. Und ehrlich, verlangt von mir bitte nicht nur Operntänzer zu werden, das wird lustig, aber nicht für mich. Versteht ihr? Es ist einfach blöd, wenn, hier kam ja mal ein Bruder, weil er eine Wette verloren hat, kam er im Tütü. Und ganz ehrlich, es sah nur doof aus. Aber abgrundtief doof. Warum? Naja, weil Männerbeine nicht so zart und ansehnlich meistens sind. Und der Bauch auch nicht im Verhältnis zum Po steht. Also, sorry. Versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach klasse, wenn man bei dem bleibt, wozu man berufen ist. Und ich habe immer wieder festgestellt, in einer Gemeinde, in der das angefangen wird, zu respektiert zu werden, wo man erlaubt, dass die Menschen in ihren Diensten leben, wo man nicht ständig versucht, sie klein zu halten, in dieser Gemeinde geht es durch die Decke. In dieser Gemeinde entwickelt sich ein wunderbares Haus Gottes zu seiner Ehre, zu seiner Behausung im Geist. Darum geht es nämlich. Und da, wo man dann bei jedem Wort immer eine kritische Anmerkung, Leute, wenn wir warten, bis die Leute voll in Ordnung sind, nicht böse sein, dann werden wir erst im Himmel Gemeinde bauen und da braucht man die nicht mehr. Wir werden immer mit Fehlern kämpfen und wir müssen eine Gesellschaft von Menschen sein, die Fehler nicht so tragisch nehmen und bereit sind, aufgrund dieser Verheißung, aufgrund dieses Segens, der da freigesetzt wird, die Fehler der anderen mitzutragen und zu sagen, okay, es war nicht die beste Lösung, aber gehen wir weiter. Und Paulus sagt so deutlich, wir brauchen einander, wir haben Not. Und dann gibt es diese andere Stelle, Epheser 4, 1 bis 14, nee, 14 stimmt nicht, ganz sicher nicht, aber 1 ab. Und es heißt, und er hat die einen als Propheten gegeben, andere als eine als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten, andere als Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Diese Leute muss es geben in der Gemeinde, weil sie sind dafür da, die anderen zu equippen, die anderen aufzubauen, aufzurichten. Die sind eigentlich die Bauer des Hauses. Die hat Gott dazu bestimmt, dass sie Strukturen entwickeln, dass sie Ideen entwickeln, wie dieses Haus gebaut werden kann. Und hier sitzen Leute unter uns, die eigentlich diese Berufung haben, aber ihnen ist es zu anstrengend und sie wollen deswegen die Berufung Gottes nicht in ihrem Leben annehmen. Und dann muss ich dir sagen, hey, du verpasst was Entscheidendes. Gott hat dich berufen, ein Apostel zu sein. Gott hat dich berufen, ein Lehrer zu sein. Gott hat dich berufen, ein Evangelist zu sein. Gott hat dich berufen und hat dich gesetzt. Und wenn du nicht in deine Rolle kommst, werden sehr viele Leute nicht zugerüstet werden. Hast du dir das mal überlegt? Es ist so wichtig, dass wir anfangen, mit einem liebevollen Herzen Gott zu fragen, Herr, wozu hast du mich gesetzt? Und die anzuerkennen, wisst ihr, ich habe Leiter und über mich hat Gott im Moment Martin Bühlmann und Reinhard Wedeleit gesetzt. Das sind meine Leiter innerhalb der Bewegung. Und was habe ich zu tun? Bin ich jedes Mal glücklich mit jeder Entscheidung, die die treffen? Nee, im Leben nicht. Wer mich kennt, weiß das. Aber weißt du was? Spielt überhaupt keine Rolle. Weil Gott hat ihnen dieses Mandat gegeben. Und ich rede jetzt nicht von blinden Gefolgschaft. Das könnte man missverstehen, aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ich meine. Sondern ich bitte euch zu verstehen, dass wir alle, ich bin aufgerufen mit sehenden Augen, mit betenden Händen und mit einem liebevollen Herzen, Menschen zu folgen, die einfach nicht perfekt sind, aber die Gott dennoch gesetzt hat. Und Punkt aus. Hat er mich vorher gefragt? Nee. Als Jesus die 12 Apostel eingesetzt hat, hat er nicht vorher eine Umfrage unter den restlichen Jüngern gemacht, wer denn am besten damit klarkommt, dass Petrus der zukünftige Hauptleiter der Gemeinde wird. Hat er nicht gemacht. Ist euch schon mal aufgefallen vielleicht, ja? Und er hat auch eingesteckt, dass von den 120 eventuell nachher 108 frustriert waren, dass sie keine Apostel waren. Ich habe mir immer vorgestellt, wie ist das eigentlich gelaufen? Er ruft 12, und das steht wörtlich drin, er ruft die zu sich, die er wollte. Da haben wir nicht mitzureden. Wenn Gott jemand will, dann will er ihn. Und dann sollten wir als Menschen, die Gottes Willen respektieren und lieben und die seine Träume verwirklichen wollen, sollten wir den Menschen helfen, in diese Funktion zu kommen, wenn es denn deutlich wird. Und wir sollten ihnen helfen, diese Funktion zu leben, ohne dass sie seufzen, ohne dass es ein schreckliches Werk ist. Und wenn sie mal Entscheidungen treffen, die wir vielleicht im Moment nicht verstehen, dann sollten wir nicht denken, die mögen uns nicht und die sind gegen uns und die hassen uns und haben uns überhaupt nicht verstanden, weil es völliger Blödsinn ist. Das ist das, was der Teufel super gerne inszeniert. Aber so, Geschwister, ist vernünftige, weiterführende Leiterschaft in Deutschland nicht mehr möglich. In Deutschland ist es Strafaufgabe, ein Politiker zu sein. Meine Zeit werden die kritisiert. Also jeder, der den Kopf aus der Deckung hebt, da erzählen ihm 30 Experten, dass es alles falsch ist, was er sagt. Ich finde das krank, Geschwister. Ich finde das hochgradig gefährlich. Wir erlauben Menschen nicht mehr, die volle Qualität ihrer Berufung zu leben, weil wir sie beschneiden, bevor sie überhaupt irgendwelche Früchte zeigen können. Und wir müssen lernen, abzuwarten, die Geduld von Gott aufzubringen vor Gott und ihm zu vertrauen, dass er den Prozess in seiner Hand hat. Das heißt nicht, dass wir stumm sind, nicht, dass wir uns nicht zu Wort melden, nicht, dass wir alles fressen. Sondern es heißt, dass wir Gott erstmal eine Chance geben, Menschen zu etablieren in Leiterschaft, bevor wir sie schon wieder kastrieren und fertig machen. In Deutschland werden Leiter regelmäßig kastriert und wir wundern uns, dass sie nicht fruchtbar sind. Damit muss man mal aufhören. Und das sage ich nicht wegen mir. Mir geht's gut. Ich sage das eigentlich wegen dir. Weil ich mir so wünsche, dass du in deine Leiterschaft kommst. Weil ich mir so wünsche, dass du in den vollen Maß deiner Berufung hineinkommst. Und dass man dir nicht vorher schon die Steine in den Weg legt, bevor du losläufst. Hier steht, Gott hat diese Leute ausgerüstet. Und dann hat er gesagt, sie sind zum Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zum Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und zur vollen Mannesreife. zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Es ist kein Zeichen von Mündigkeit, wenn du auf jeden charismatischen Zug aufspringst, der gerade an dir vorbeifährt. Es ist kein Zeichen von Mündigkeit. Es ist ganz wichtig zu differenzieren und Gott zu fragen, ob das wirklich ist, wo du einsteigen sollst. Ich möchte euch bitten, ihr guckt mich alle so an, aber ihr seid wenigstens wach. Ja, sind wir ganz ehrlich, es ist Herbst, ne? Müdigkeit ist all over. Aber das sollte euch eigentlich aufwachen, weil wir haben eine ganz klare Kette. Ich hoffe, ihr habt die Kette gesehen. Es ist Gott, von Gott her kommt dieser Ort, an dem er seine Gegenwart geben will. Die Heiligtümer, zuerst bei Abraham, dann nachher bei Mose, dann bei David und Salomon, dann bei Nehemia und später beim Herodes den Großen. Der war kein toller Mann übrigens, der Herodes der Große, und hat trotzdem einen tollen Tempel gebaut. Und dann vor allen Dingen wechselt es in eine ganz andere Klasse, weil Jesus sagt, jetzt das Neue, der neue Tempel hat eine andere Offenbarungsstufe. Und er wird überall sein auf der ganzen Welt. Und dann sagt er, und meine Steine sind lebendige Steine, es sind Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten und all die anderen administrativen Gaben dazu und all die Dinge, die sich Gott ausgedacht hat, damit dieser neue Tempel schöner wird wie der herodianische Tempel. Das Ziel ist, dass auch die Qualität der Schönheit höher ist als die der alten Tempel. Und dazu braucht es wirklich jeden an seinem Punkt. Und zum Schluss meint Paulus, er müsste uns ermahnen und sagt, wir bitten euch aber, liebe Brüder, ich bitte dich also, lieber Reinhard, erkenn die an dir arbeiten und die euch leiten, die euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber lieb um ihres Werkes willen und haltet Frieden untereinander. Das gab es offensichtlich schon damals, dass man nicht einverstanden war mit dies oder jenem. Und Paulus meint, hey, habt die Leute doch mal lieb, gebt ihnen doch mal eine Chance, gebt ihnen doch mal die Möglichkeit, das zu leben, wozu den Gott berufen hat. Und ich bin ein paar Mal in meinem Leben in Gemeinden gewesen, wo das passiert ist. Und diese Gemeinden kennt ihr alle. Weil wenn das wirklich passiert, gehen die durch die Decke, wie zum Beispiel die Battle Church in Redding, Kalifornien, wo genau das passiert ist. Oder wie es sich anbahnt in Coleraine in Nordirland. Diese Gemeinden gehen durch die Decke, weil man keine Zeit mehr damit verschwendet, dass man die Leiter und die Leute, die Gott einsetzt, auch tun lässt, wozu Gott sie eingesetzt hat. Denn wenn das mal passiert, wächst die Gemeinde gewaltig. Das glaube ich ganz fest. Solange wir uns in den Grabenkämpfen gegenseitig klein halten, sehr schwierige Geschichte. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass Deutschland es versteht. Nur weil es dann Österreicher gegeben hat, können wir heute durchaus mit geradem, aufrechten Gang wieder sagen, wir Deutschen haben eine Berufung. Und wir glauben, dass in Deutschland eine Gemeinde entstehen soll aus allen Nationen. Aus allen Nationen. Weil wir ein Vaterland sind und Vater sind vieler Völker. Weil wir eine Abraham-Berufung auf unserem Land haben. Deswegen wollen wir die Feste in Zukunft gemeinsam feiern und die Schönheit eines jeden Land integrieren, weil wir eine Gemeinde sind und nicht 10 und nicht 15, sondern eine einzige. Ja? Und wir haben ja gesagt, unser Passport, da steht nicht mehr wirklich Deutscher drauf. Ja, da steht drauf Himmelsbürger. Und wenn da nicht Himmelsbürger draufsteht, vergess einfach alles andere. Dann musst du dringend Jesus annehmen. Dann brauchst du Befreiung. Und wir müssen lernen an der Stelle, großzügig zu sein miteinander, aufeinander zuzugehen und uns einzuladen zu diesem einen Volk, das sich Jesus jetzt baut. Das Volk der Herausgerufenen aus einer Welt, die keine Zukunft hat. Diese Welt hat eigentlich nur noch die Zukunft, dass Jesus wiederkommt und eine neue Welt macht. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.